Es ist ja viel erschienen in den letzten Jahren zu, wie die deutsche Literatur auf Kriege, sei es jetzt die eigene, sei es auf Fremde oder sei es generell auf, keine Ahnung, als Motiv in der Literatur, Krieg, historische Romane und so, gibt's viel, ist viel erschienen, viel geforscht worden. Und die haben sich sehr oft als den Kriegen als Motiv genähert, so die Sprache der Gewalt, der Emotionalität und so weiter. Das hat mich alles nicht interessiert. Das ist eine sehr literaturwissenschaftlich immanente Diskussion, die ich. Ja, es hat, mag Vorlieben sein. Ich finde das weniger spannend. Ich bin wirklich von der politischen Seite her gekommen oder hat mich interessiert, nämlich politisch-literarische Seite, wie nach der Wende die Literatur auf ihre neuen Bedingungen re reagiert hat. Und die war bis, also von 45 bis 89 im Osten wie im Westen durch einen Horizont begrenzt und der hieß Zweiter Weltkrieg nie wieder. Nie wieder Faschismus, nie wieder Nation, also diesen Patriotismus. Etc., etc. Und dann kam die Wende, Deutschland wird wieder vereinigt, Deutschland wird offiziell wieder nach den 2 plus 4 Verträgen souverän, darf faktisch wieder Krieg führen, macht es auch gleich, jedenfalls diplomatisch, indem sie sich 1990 mit sehr viel Geld am Golfkrieg beteiligt und dann, sobald die Chance kam, halt diplomatisch interveniert hat in die Sezessionsunternehmung in Jugoslawien und wo auch schnell klar war, da wird ein Krieg draus oder das steht auf der Schwelle. Und das ist schon spannend, dann zu schauen, wie die Literatur, die doch gerade noch gesagt hat, wir treten an als politmoralische Instanz und weisen die Gesellschaft wie die Politik zurecht, wie wir, also damals, ich rede jetzt in Anführungsstrichen, wie wir Politik machen wollen, wie wir Staat sein wollen, wie wir Gesellschaft sein wollen, nämlich als Antikriegen, pazifistische Friedenslebensnation und so weiter. Es ist ja, man weiß ja, einen Aufstand gab es irgendwie nicht beim Jugoslawienkrieg. Man denkt, man erinnert sich vielleicht noch, die älteren Leute, hast du es gesagt, an ein paar Demonstrationen. Aber dass da eine große Widerstandsliteratur entstanden sein soll. Selbst Literaturwissenschaftler sagen, ist überhaupt Literatur entstanden. Also es ist ein großes Schweigen und Widerstand gab es auf keinen Fall. Und ich wollte einfach schauen, wie hat sich das Selbstverständnis geändert angesichts eines Kriegs, der jetzt stattfand und angesichts dessen, dass man noch gerade noch mit geschwellter Brust aufgetreten ist, Krieg nie wieder? Und das war die Frage und ich wollte schauen, wie wird das in der Literatur selbst verhandelt, in den Debatten, auch in Zeitschriften, in Anthologien, in Online-Anthologien, die es dann auch schon Anfang, also es gab dann in den späten 90ern, in Briefen und so weiter und so fort. Und manchmal ist auch Literatur entstanden, also ein Roman oder so.
Jetzt muss man diese Zeit trotzdem, glaube ich, so ein bisschen in Abschnitte unterteilen. Du hast es schon angedeutet, denn sozusagen, wenn wir über das deutsche Verhältnis zu diesem Jugoslawienkrieg sprechen, in der Betrachtung der Literatur, dann muss man ja auch die verschiedenen Qualitätsstufen
Ja.
betrachten. Jetzt kann man sagen, Beteiligung finanzieller Art ist auch nur eine Kriegsbeteiligung, aber wir erinnern uns, der große Vorwurf an die rot-grüne Koalition 1998 gewählt, war, dass unter sozusagen der grünen Regierung das erste Mal wieder Truppen in ausländische, in Kriegseinsätze geführt worden sind. Das heißt also, wenn man den Beitrag finanzieller Art vom Anfang betrachtet, bis zu diesem Schritt, dann sind da ja ganz unterschiedliche Involviertheiten und
Ja,
auch
genau.
Echauffiertheiten wahrscheinlich mit verbunden. Kannst du so einen Verlauf auch in der Na Literatur zeichnen oder wie sind denn die Umstände der Auseinandersetzung?
Eigentlich kann man das wirklich nach den Kriegen relativ sauber trennen. Also wenn man also Kriege oder Phasen am Anfang, das kennt man ja noch, einen relativ friedlichen Verlauf, aber durch Deutschland international überhaupt erst ermöglicht, weil die Unabhängigkeit von Slowenien und Kroatien aus diesem jugoslawischen Staatsverbund. Das ist so die erste Phase, wo es dann auch schon Rangeleien gab und ein paar Tote, wo dann auch die UNO aufmarschiert ist und so weiter. Und wie gesagt, Deutschland war da maßgeblich beteiligt. Gerade noch in ganz friedlichen Mitteln, wo alle sagen, ja, Diplomatie ist doch kein Krieg. Aber es gab den Beschluss der westlichen Mächte, sei es auf der Ebene der EU, der NATO oder auch der UNO, den Unabhängigkeitsbestrebungen innerhalb von Jugoslawien nicht diplomatisch positiv zu begegnen, sondern zwar die Sezession irgendwie zu betreuen, aber nicht diesen Punkt zu überschreiten. Und Deutschland, und da kann man schön in den Archiven nachlesen, also jetzt nicht in Geheimakten, sondern im Spiegel und so weiter, hat das als Anlass genommen, sich außenpolitisch, staatsgründungsmäßig wieder ins Spiel zu bringen, als globale Macht und Europa als sein Spielfeld zu setzen mit Genscher und so weiter und hat gesagt, wir sind staatsbildend und hat sich über dieses Diktum hinweggesetzt. Und hat quasi in den ganzen Westen, die ja irgendwie Bündnis sein wollten, in Zugzwang gebracht. Aber da sieht man schon, dass in den noch nicht kriegerischen, aber halt diplomatischen Mitteln schon einiges an Potenzial steckt. Weil das hat Maßstäbe gesetzt auf dem jugoslawischen Gebiet, an dem sich die anderen Sezessionsbestrebungen gemessen haben. Ja. So, das kann man erstmal sagen, das ist so die erste Phase. Der Bosnienkrieg ist quasi nahtlos ein Übergang und die sich explizit auf die Unabhängigkeit von Slowenien und Kroatien berufen haben. Da weiß man ja auch, das ist ja dann wirklich ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gekommen, belagertes Sarajevo, Bihać etc. etc., Srebrenica dann am Ende des Kriegs. Das ist die Phase, wo dann auch Europa militärisch involviert wird oder sich hat, nein, ach, das hört sich mal so passiv an, ja, also einfach dann eingeschritten ist, auch mit militärischen Embargos, also es gehört ja auch Militär dazu, so ein Embargo durchzusetzen, über Waffenlieferungen halt bis halt hin selber Bombardierungen zu fliegen und so weiter. Und das war schon mit deutscher Unterstützung, auch mit Infrastruktur und so weiter. Und dann, das kennt man vielleicht noch am deutlichsten in Erinnerung, jedenfalls im 99, der Kosovo-Krieg, wo sogar ohne UNO-Mandat die NATO Serbien und halt oder serbische Stellung im Kosovo bombardiert haben. Und das sind diese drei Phasen oder drei Kriege, die dann, das ist nochmal gut in Erinnerung zu rufen, das ist nicht alles kuddelmuddel durcheinander, sondern schön nacheinander geordnet. Und die Literatur dazu hat sich jeweils, also hat sich in jeder Phase darauf bezogen, mal mehr, mal weniger. Gegen Ende der 90er Jahre, wo Deutschland wirklich dann faktisch auch militärisch und personell involviert war, stärker halt, da war das ja auch eine richtig breite Diskussion, du hast die ja rot-grün angesprochen. Und Literatur spannenderweise hat sich in alle Phasen darauf bezogen und vor allem in allen Phasen sehr adäquat zu dem politischen Beschluss, das ist eigentlich der Clou oder der Witz der Arbeit, was ich herausgefunden habe, sehr dicht an dem, was der politische Beschluss war. Ohne offiziell zu sagen, die sind jetzt Parteigänger oder Soldaten mit einem Füller oder sowas, ja, sondern die haben schon gesagt, die sind unabhängige Geister, aber haben sich immer sehr nahtlos und sehr dicht an den politischen Beschluss von Deutschland angepasst und darauf Literatur geschrieben.
Das ist ganz interessant, weil als wir das verabredet haben, dass wir heute drüber sprechen, habe ich überlegt, ob nun mir irgendwas gegenwärtig ist, wo ich sozusagen Literatur zuordnen könnte, diesem Thema. Und die einzige Person, die mir dazu eingefallen ist, war eine, die zwar deutschsprachig ist, aber Österreicher, mit Peter Hanke, der ja durch so ein Essay, ne, den er geschrieben hat.
Ein Reisebericht, genau.
Vor allen Dingen sich gar nicht so staatstragend wiedergefunden hat in der Reflexion darauf. Ne? Mhm. Da ist stark kritisiert worden für seine Position, die, glaube, wenn ich mich richtig erinnere, pro-serbisch gewesen ist. Und seitdem trägt er das auch mit sich rum, so als Nimbus, dass er da so eine Position bezogen hat, die offenbar nicht opportun gewesen ist. Kann ich inhaltlich gar nicht mehr dazu sagen, außer dass das bei mir verhaften geblieben ist. Wie ist denn, welche Leute kann man da nennen, die du gefunden hast, die sich ob nun staatstragend oder wie auch immer, mit diesem Sujet Jugoslawienkrieg auseinandergesetzt haben.
Ich muss immer noch dazu sagen, so richtig die große Literatur, so fette Romane sind nie erschienen. Das sind halt kleinere Texte, die nicht genuin literarisch oft sind, sowas wie Essays, Reiseberichte, ganz viele, Reportagen im Spiegel, also dann auch in jetzt nicht zwischen zwei dicken Buchdeckeln, sondern auch sehr viel in Magazinen oder in Anthologien, so Artikelserien, zu denen die Taz aufgerufen hat oder die FAZ und so weiter. Dort haben die sich rumgetrieben, in der Regel, jetzt nicht immer nur, aber das war so die Regel. Und da sind so Leute dabei wie, viele kennt man, manche kennt man nicht, ja, so ist nicht bekannt, also Enzensberger, Lothar Bayer, Hertha Müller, da sind halt so, ich muss mal kurz blättern, ich habe mein Inhaltsverzeichnis, Sibylle Berg, Thomas Meinecke und so. Und dann so ein paar, die man halt fast gar nicht kennt, die Popliteraten natürlich auch, Christian Kracht und so weiter. Und dann so Leute, die man nicht kennt, Stefan Wirner, Uwe Dick und so.
Jetzt hast du gesagt, dass in deiner Untersuchung aufgefallen ist, dass die allesamt sozusagen, ob nun gewollt oder ungewollt, sozusagen der Politik das Wort geredet haben. Wie sah das aus? Was sind da so vielleicht Beispiele, um das mal plastisch werden zu lassen?
Enzensberg, ich habe den gerade erwähnt, der hat sich eigentlich fast in jede Phase eingebracht des Krieges, also ganz am Anfang schon und auch im Golfkrieg gleich 1990. Und bis dann zum Kosovo-Krieg, wo er dann für die FAZ-Serie unter Schirmacher damals noch Europa im Krieg einen Artikel geschrieben hat. In den frühen 90ern, 92, hat Willi Winkler, der war damals noch bei der Tageszeitung in der Taz in Berlin, eine Serie ins Leben gerufen, Europa im Krieg oder so. Nee, der Westliche, genau, jetzt bringe ich den Titel durcheinander. Europa im Krieg, die Schirmacher-Sache, Schirmacher-Serie hieß Der Westliche Kreuzzug. Und der Willi Winkler hat Enzensberger einen Text eingereicht, der dann auch an anderer Stelle oft veröffentlicht wurde. Der heißt Bosnien, Uganda, eine afrikanische Ansichtskarte. Und dort fingiert er, na fingiert ist wieder eine Übertreibung, er ist irgendwie, es ist eine Reportage, er selbst ist irgendwie in Uganda unterwegs, in einem Hotel. Und irgendwie ganz passiv wird er getrieben in ein Gespräch mit Leuten vor Ort. Eine Zeitungsjunge kommt vorbei und reicht ihm eine Zeitung, da eine große Überschrift über wegen Sarajevo und belagert schon 1992 etc. Und nun ist gar nicht er, der Fragen stellt oder der sich als interessierter Blickender auf die Begebenheiten dazu Kenntnis gibt, sondern die Leute aus Uganda fangen an, ihm ein Thema unterzujubeln und zu sprechen, nämlich darüber, ja, so mit den Völkern, es ist schon was, es ist hart, aber da muss man durch, die muss man sich ausfeiten lassen, die muss man bluten lassen, das haben wir hier auch durch und so weiter. Und hat quasi die Uganda haben dort laut dem Text, eine Sichtweise auf Konflikte, auf innerstaatliche Konflikte getrieben, die erstmal ethnisch begründet seien und zweitens, wo man von außen nichts machen kann, außer abwarten, sich ausbluten lassen. So. Jetzt kann man sagen, ja, schon, die haben bestimmt auch vieles andere gesagt, dass Enzensberger das auffasst oder das behält, ist schon merkwürdig. Ist erstmal wurscht, man muss jetzt gar nicht die Verdachtslogik machen, hat das absichtlich gemacht oder nicht. Der Text steht da und er heißt, und zwar die Uganda sagen, ja, hier, wie hier, das ist auch dort in Jugoslawien. Liebe Europäer, gebt Acht, mischt euch nicht ein, ihr müsst euch mit dem Status des Zaungastes zufrieden geben. Wer eingreift, macht es nur schlimmer. Und das passte sehr adäquat zu der politischen Stellung damals. Europa hat gesagt, wir mischen uns nicht ein, wir sind nur, sagen wir, konstruktiv am Zerfall interessiert, mit Anerkennung und nicht und mit Maßstäben, die die EU gesetzt hat für die Anerkennung, aber halten aus uns den innerstaatlichen Konflikt raus. Und das war ein bisschen Legitimationsproblem der Politik gegenüber den Öffentlichkeiten im Westen, die ja gesagt haben, hier, Europa muss da ernsthaft Diplomatie betreiben und zwar mit Waffen, weil die machen sich so tot und die Staaten wollten sich aber raushalten, die westlichen Staaten. Und das ist eine Blickweise, merkt man schon ganz woanders, in ganz anderem Gegenstand, irgendwo in Uganda, wie aber da der Blick, ein Blick etabliert wird, der sehr adäquat ist zu dem, was die öffentliche Politik als Urteil schon gefällt hat zu dem Zeitpunkt über Jugoslawien und seine Konflikte.
Kumuliert ist sowas in der Politik dann in der Rechtfertigung für diesen militärischen Einsatz Ende der 90er Jahre. Wir erinnern uns alle. Es war Joschka Fischer, der quasi den Holocaust-Vergleich bemüht hat, um die Notwendigkeit von deutschen Truppen im Krieg zu rechtfertigen. Bis heute so eine Art Tabubruch, zumindest im 20. Jahrhundert nach 1945. Wie ist denn sowas aufgenommen worden in der Politik? Also diese Eskalation auch in der Literatur, nicht in der Politik.
Eigentlich ist mir ein Text vorgekommen, wo wortwörtlich gefördert wird, also mit Anführungsstrichen, bringt mir den Kopf von Joschka Fischer. Das war Thomas Meinecke in der Anthologie vom Dumont Verlag Null. Der hat das offensiv angegriffen und war klar nicht d'accord, merkt man ja in der Wortwahl. Ne? Sonst ist das eigentlich explizit nirgends Thema gewesen. Also mir ist nichts vorgekommen, wo zu dem Formalwechsel von kein Krieg wegen Zweiter Weltkrieg und dann Krieg wegen Zweiter Weltkrieg, dieser Wandel ist nirgends problematisiert worden, explizit. Da ist das schon das Deutlichste und das eigentlich das Einzige, was mir jetzt so einfällt. Aufgenommen worden wurde es implizit, indem überall jetzt Diskussionen stattfanden. 1998 fing das ja schon an und 1999, sei es im Kursbuch von Enzensberger, diese Zeitschrift, diese Periodika, die da rauskommt, sei es in dieser Online-Anthologie, sei es bei Schirmacher in der FAZ-Reihe, überall wurden Standpunkte vertreten, die sich ganz emanzipiert taten von der aktuellen Debatte, die gesagt haben, naja, Moral, das war schon alles irgendwie Hypermoral nach dem Zweiten Weltkrieg, entspricht das überhaupt der Moral oder tut man ihr Unrecht, vielleicht sollte man das ein bisschen zurückschrauben, vielleicht gehört irgendwie auch Krieg dazu, wenn man Frieden mag. Und dann wurden überall Diskussionen geführt, die auf einmal kamen und das passt, also jetzt kann man unterirdische Zusammenhänge suchen, ist ja wurscht, aber die Koinzidenz ist ja erstaunlich, dass die Politik beschließt einen Positionswechsel in der deutschen Politik. Und in der Literatur oder in den intellektuellen Debatten werden Diskussionen geführt, ob ganz getrennt davon, also im Kursbuch kommt nicht ein einziges Mal, das heißt Ende der Moral, nicht ein einziges Mal der Kosovo-Krieg vor oder das aktuelle Problem, aber es geht nur um die Moral nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland und ob man wieder Kriege führen darf. Merkwürdig. Also da kann man sagen, das ist eine Merkwürdigkeit, aber jedenfalls eine Koinzidenz und auf dem Feld der Literatur wird das ausgetragen, auch in Bezug auf die Moral, wo halt gesagt wird, ach, der Mensch ist einfach ein unmoralisches Wesen, let's face the facts, wir müssen da draufschlagen, sonst wären wir uns selbst nicht gerecht. Das ist, es hört sich so faschistisch an, wie es dann halt auch kam, und zwar in der Popliteratur ist das ganz unzynisch von dem von ein paar Leuten vertreten worden, bis halt hin zu, das ist sehr dicht dabei, die Realität ist halt so die politische, es ist doch jetzt bescheuert, sich wegzuducken, man muss jetzt konstruktiv den Krieg beenden. Das hört sich erstmal so verständlich an, wie man, jetzt muss man halt einen Schritt zurückgehen und sagen, was da alles unterstellt ist, was man abkauft. Der Krieg muss sein, Militär muss sein, man kümmert sich nicht mehr um die Gründe. Ist denn das, was einem stört am Krieg, dass Leute eine Bombe auf den Kopf kriegen? Ist es damit wirklich aus der Welt, dass man noch mehr Bomben raufschmeißt? So, das ist nicht mehr gefragt, sondern das wirklich, da fängt man vom Standpunkt an, das ist jetzt die Realität und man muss dort intervenieren. Und dort gibt es halt dann hauptsächlich Reportagen, die dazu aufrufen, den Standpunkt der Passivität zu verlassen und zur Waffe zu greifen.
Wie erklärt sich, dass sich sozusagen die großen Namen, du hast es jetzt, also es ist schon angedeutet, vielleicht die Antwort, aber trotz alledem konkret gestellt, dass so diejenigen, die als Instanzen galten, über Jahrzehnte in der alten Bundesrepublik beispielsweise, ne, Gras, keine Ahnung, Walser oder irgendwer, die ja allesamt auch immer tagespolitisch aufgetreten sind über ihre Zeit, dass die dann nicht auftauchen?
In der Tat, die tauchen nicht auf. In den frühen 90ern hört man ab und zu noch Gras wettern. Er wird dann aber, also du hattest ja Annette Krause zu Besuch, die ja ein bisschen über die Beräumung des literarischen Feldes geredet hat. Das ist nicht spurlos an den Linken, ich sage jetzt auch mal links jetzt nicht, schon dass ich irgendwie alles teile, aber die Selbstverständnis linke, politkritische Literaten wurden da einfach, haben kein Podium mehr gehabt, wurden auch teilweise aktiv fertig gemacht, siehe Christa Wolf. Die haben sich nicht mehr zu Wort gemeldet. Also man findet nichts dazu. Gras ist einer der wenigen, der noch bis in die frühen 90ern ab und zu noch mal ein Statement gelassen hat, dass er nicht d'accord ist mit dem wiedervereinigten Deutschland, dass Deutschland wieder Krieg führt. Aber das ist wirklich ein Singulär. Christoph Fein hat sich zum Golfkrieg 1990 noch mal gemeldet. Aber andere Stimmen sind nicht da. Wie man es jetzt erklärt, ich glaube im allgemeinen Prozess, und ich meine es jetzt gar nicht, weil es naturgegeben ist, sondern weil es einfach stattfand, das Nicht-Podium geben mehr, das Nicht-Mehr-Gutieren von politischer Kritik, die nicht mehr, keinen Platz mehr zu geben. Also in den Medien, also auch in den Serien, in den Artikelserien, die es gab, hat man sie teilweise aktiv, aber teilweise, glaube ich, einfach passiv beräumt, ja. Die haben, na, wie es auf der anderen Seite noch ist, dann Scheu gehabt, womöglich, siehe, manche Exempel, die statuiert wurden, immer das beste Beispiel ist immer noch Christa Wolf, wer will sich sowas aussetzen? Und dann, wer ist sich auch so sicher in der Kritik, dass er gleich mit der, wirklich gegen so eine Stimmung angeht, ja, siehe, Handke, der hat es ja dann erfahren, ich meine, das war auch eine blöde Kritik, die er gefahren hat, aber schon nur zu bedenken geben, ist denn das so einfach, dass der Serbe der Täter ist? Muss man das nicht differenzierter betrachten? Was denn, der ist ja bis heute diskreditiert, ja, nur deswegen, ja. Und das war, ich glaube, ich schätze mal, nicht allzu sehr Geheimwissen in der Zeit, dass die Leute nicht eins und eins zusammenzählen konnten und gesagt haben, ich halte mal lieber meine Klappe, wenn sie überhaupt einen Kritikpunkt hatten. Und mit vagen Theorien hat man sich dann erst recht in so einer Situation nicht an die Öffentlichkeit getraut. Ich glaube, in diesem Hin und Her war es, das ist einfach der Grund, glaube ich, warum, wenn es denn kritische Stimmen gab von den alten Gras, Wolf und so, dass die einfach ihre Klappe gehalten haben.
Gab es irgendwas bei dem, was du sozusagen jetzt aus den Jahren der Auseinandersetzung mit dem Thema gefunden hättest, wo du gesagt hättest, das ist ja ein Ding, da bin ich jetzt wirklich überrascht. Weil ja eigentlich, ich sag mal, wenn es die großen Romane gegeben hätte, hätte man das ja auch noch gewusst aus der Zeit. Du hast jetzt sozusagen sehr kleinteilig die Untersuchung stattfinden lassen, du hast es gesagt, Essays, Zeitschriften, Beiträge, bla bla bla. War da irgendwas, wo du sagtest, pff, krass oder hoho?
Nee, eigentlich gar nicht im Einzelfall, sondern ich war eher sehr, sehr überrascht über, wie frappant die dann doch Schulter an Schulter stehen, obwohl sie in den Debatten wirklich gegeneinander fighten. Also da Hertha Müller gegen Lothar Bayer, das ging das sind Fetzen geflogen. Ja. Da gibt es ja auch Kriegskritiker wie den Thomas Meinecke, dem will man nicht nachsagen, eigentlich willst du doch den Krieg. Aber wenn man sich das alles zusammennimmt, wie sie sich begründen und was sie in den Fokus nehmen, für was sie appellieren, machen die alle einen Schulterschluss darüber, dass sie sowas sagen wie, der Zerfall muss sein von Jugoslawien, das ist das Gesetz der Geschichte irgendwie. Und das muss betreut werden durch den Westen. Und zwar durch die Staaten, jetzt nicht durch irgendwie materielle Hilfe, wie es in der Bosnienflucht, Flüchtlingshilfe dann in den Mitte der 90ern geschehen ist, sondern wirklich politisch gemeint. Und das ist dann schon erstaunlich, dass da keiner die Distanz sich, also dass sich keiner herausgenommen hat, die Distanz zu nehmen und sagen, ich teile überhaupt nichts, was mit der Politik stattfindet. Ich erkläre mir die Politik oder so. Das findet nicht statt und das war für mich sehr erstaunlich. Mhm.
Eigentlich ist ja der Umgang mit sowas zeitaktuellem auch nur im Felde der Kunst wirklich möglich, wenn es jetzt nicht die Auseinandersetzung der Politikerinnen und Politiker ist, weil normalerweise braucht man ja immer ein paar Forscher, die drauf gucken mit der Brille der Wissenschaft, um das auseinander zu klamüsern und da sozusagen Ursachenforschung vielleicht auch zum Gegenstand zu machen und auch haltbar, wissenschaftlich haltbar formulieren zu können. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt von Schriftstellern, dass die da mit viel Weitblick und durchschauend Positionen hinstellen, wo man sagt, auch 20 Jahre später noch, eine kluge Position, die alles durchdenkt und zu einem kritischen Schluss kommt?
Ist jetzt quasi der letzte Satz, ne? Ich kann es ganz polemisch sagen. Mit welcher Selbstsicherheit, mit welchem handwerklichen Finesse, mit welchen wirklich Brillanz sie ihren Standpunkt, ja, also jeder Einzelne hat ganz für sich eine Art und Weise gefunden, seinen Standpunkt darzubieten. Das sind kleine, schöne, kleine textliche Miniaturen. Warum soll dieser Grips unfähig sein, wo sie das hinkriegen, wirklich in einer autonomen Weise sich das Urteil der Politik plausibel zu machen? Warum soll dieser Geist nicht fähig sein, sich distanziert zu stellen und sich ein Urteil zu bilden? Es gab ja die kritischen Stimmen. Jetzt weiß ich nicht, was an dem Literaten Besonderes ist, der es dazu nicht fähig sein soll. Er hat es jedenfalls nicht gemacht, hat seinen ganzen Gehirnschmalz verwendet und ganz eigene, freie Texte formuliert, warum der Krieg in Ordnung geht. Also ich würde es eher so polemisch antworten. Ich sehe da gar keinen Moment, wo ich irritiert sein sollte, dass der Literat nicht dazu fähig gewesen sein soll, die Literatin nicht dazu fähig gewesen sein sollen.